Audio Now.
Holz ist ein toller Rohstoff. Ich liebe Holz, auch viel Holz selber in meinem Haus zum Beispiel als Möbel. Aber noch viel, viel wertvoller und noch viel wichtiger sind mir lebende Bäume. Für uns alle sind die auch viel, viel wichtiger. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Das heißt, wenn wir diesen Rohstoff weiter nutzen wollen, müssen wir schauen, wie viel verbrauchen wir.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute spreche ich mit Patrick Esser, einem Landschaftsökologen, der auch in der Waldakademie arbeitet, über Wald im Klimawandel. Da machen sich ja momentan viele Leute Sorgen und das wollen wir mal ein bisschen ausleuchten, ob das berechtigt ist. Aber bevor wir starten, Patrick, frage ich dich mal nach deinem schönsten Walderlebnis. Du wusstest schon, dass es auf dich zukommt, vermute ich mal. Und
ja,
was ist
doch.
Es?
Ich habe das ein oder andere Mal ja auch schon in den Podcast reingelauscht. Und tatsächlich ist es bei mir aber, dass ich gar nicht so lange überlegen musste. Und ich habe wirklich ein schönstes Walderlebnis tatsächlich, was mich nach wie vor sehr berührt. Und zwar war ich da unterwegs für meine Bachelorarbeit und habe mir Naturwaldzellen angeschaut. Das sind so Wälder.
Da warst du auch bei mir im Revier, ich erinnere mich.
Wie lange ist das richtig? Her? Ja gut, da muss ich jetzt gerade mal überlegen, das ist schon ein bisschen was her.
10 Jahre, ich will es nicht verkehrtes sagen.
5 Jahre und dann nochmal 5 Jahre, ja genau, so 7, 8 Jahre ist das schon her, genau. Da war ich auch unter anderem mit dir unterwegs, ja. Und da war ich eben ja auf der Suche nach Wäldern, die nicht bewirtschaftet werden, weil ich die vergleichen wollte mit Wäldern, die eben bewirtschaftet werden. Wie sieht denn deren Gesundheitszustand so aus? Und da war ich eben in einer Naturwaldzelle unterwegs. Das sind Flächen, die überall in Deutschland angelegt sind, wo die Natur in Teilen schon seit 70 Jahren, da waren es 70 Jahre, wo keine Kettensäge mehr unterwegs war. Also echt ein toller Wald. Und wenn man da so reingeht, da ist es auch so ein bisschen sumpfig und da liegen so alte Buchen über den Weg. Also es sieht richtig wild auch aus. Und dann habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen verlaufen, wusste nicht mehr so ganz, wo ich war, aber das fand ich gar nicht schlimm und war so in den Buchenkronen unterwegs, weil man da den Gesundheitszustand immer...
Du bist aber nicht darauf geklettert, oder?
Nee,
optisch
tatsächlich.
Unterwegs, oder?
Optisch unterwegs,
keine
genau.
Ahnung, ich hätte das Bild auch schön gefunden, dass du dich da durch die Kronen hangelst.
Nee, ganz so sportlich bin ich dann doch nicht, das stimmt, obwohl ich das sehr spannend finden würde. Nee, wirklich mit dem Blick oben in den Kronen unterwegs und auf einmal fühlte ich mich so beobachtet. Also, so ganz komisch. Und dann habe ich gesehen, da war eben ein Fuchs so, also auf Kollisionskurs mit mir. Der lief mir wirklich, also auf mich zu. Und ich war erstmal ein bisschen verunsichert, weil der wirklich straight auf mich zuhielt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, der hat mich einfach nicht bemerkt. Also der hat da nicht damit gerechnet, dass da ein Besucher
vielleicht
da
war
ist.
Vielleicht der dement, das gibt's ja auch bei Tieren.
Okay, kann auch sein.
Ja doch, im Ernst. Ne?
Ja?
Das kann man ja von den Haustieren, warum sollen Wildtiere nicht auch dement jetzt, werden? Aber gehen wir mal von
würde aber jetzt ein bisschen die Magie meines Augenblicks nehmen,
Peter. Entschuldigung. Das tut mir leid. Okay. Übrigens, ich muss dazu sagen, wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, wir sitzen hier im Garten der Waldakademie an einem schönen Holztisch.
Oh ja.
Und ja, also wir nutzen auch Holz. Wir sind ja nicht gegen Holznutzung, auch wenn wir Wälder schützen. Und hier sind ab und zu auch nette Leute, die hier zu einem Seminar vorbeikommen und ab und zu mal grüßen. Also wundert euch nicht, wenn wir ab und zu mal so Hallo sagen zusammen. Los, das sind dann Besucherinnen und Besucher, die wir grüßen. Aber zurück zum Wald. Also schönstes Walderlebnis. Ein uriger alter Wald, ne, den du gerade beschrieben hast.
Genau, und dann eben dieser Fokus auf Kollisionskurs. Und ich war dann erstmal echt so ein bisschen so, was will der denn von mir? Ne? Also ich wusste noch nicht, dass es da demente Tiere auch gibt, dass er vielleicht einfach dement ist. Und hab dann mal so geklatscht so und dann so, hallo, hier bin ich. Was machst du da gerade so? Und dann hat er so ganz verwirrt geguckt und blieb auch einfach stehen und hat dann mal geguckt. Und dann ist er aber irgendwann weggelaufen und fand das auch irgendwie so ein bisschen seltsam, dass er so gar keinen Respekt hatte von mir. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe Mittagspause gemacht, wirklich mit Blick in wirklich einen ganz tollen alten Buchenwald und einen schönen Sommertag auch und saß dann da, habe gefrinselt und dann irgendwann merkte ich wieder, irgendwie fühlst du dich wieder beobachtet. Und dann stand er so 5, 6 Meter von mir entfernt und hat mir zugeschaut beim Essen.
Ein Pferd. Im Wald.
Das ist der Fuchs. Also das war wirklich, dieser Fuchs stand dann da und ganz entspannt. Und das fand ich irgendwie so schön, dass so ein Tier sich ohne Angst mir nähert.
Ja.
Und man merkte einfach, da ist ansonsten niemand unterwegs in diesem Wald, weil der wirklich auch so ein bisschen abgelegen ist, wirklich schwierig zu erreichen. Und so eine total entspannte Tierbegegnung, das also für mich irgendwie nicht, weil ich es so ein bisschen aufregend fand auch, weil ich das auch nicht kannte. Das ist, glaube ich, so ein Erlebnis, was mir echt hängen geblieben ist.
Ja.
Also von vielen schönen anderen Walderlebnissen auch, aber das ist so wirklich eins.
Ja, klingt gut, hat man leider nicht allzu oft in Deutschland. Und dann kommen wir auch schon mal zum Thema zurück. Ich meine, eine ganz, ganz häufige Frage, auch von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von interessierten Laien, ist, wie geht's dem Wald?
Mhm.
Das ist ja so eine Pauschalfrage. Kannst du die so pauschal beantworten?
Ja, du spürst mich ja schon in die richtige Spur. Nee, kann ich nicht tatsächlich, wenn man da auch sehr stark unterscheiden muss. Das ist ja das, was ich da auch schon in der Bachelorarbeit gerade so ein bisschen angeteasert habe, die ich da geschrieben habe. War natürlich nur eine Bachelorarbeit, aber da habe ich eben auch schon gemerkt, dass es eben große Unterschiede gibt. Wie wird der Wald behandelt oder wird er auch überhaupt behandelt? Und dann darf er sich auch selber behandeln vielleicht. Ne? Also was ich eben schon festgestellt habe und nicht nur ich, sondern WissenschaftlerInnen auch in ganz Deutschland haben das festgestellt, dass eben das Waldbild ganz entscheidend ist. Also zuerst mal, welche Baumarten stehen da, sind das die Natur auch vorsehen würde? Und wie intensiv wird der Wald auch gepflegt? Forstwirtschaft spricht ja oft von der Pflege. Ich würde das ein bisschen anders sehen. Wie intensiv wird da eben gewirtschaftet? Da gibt es große Unterschiede. Deswegen, wie geht's im Wald, kann man super schall tatsächlich nicht beantworten, sondern da muss man sich wirklich anschauen, welchen Wald, was Waldähnliches ist es oft eher, haben wir denn da eigentlich?
Ja. Sie wart ja auch in letzter Zeit mit dem Thermometer im Wald unterwegs.
Mhm.
Und ich habe die Bilder noch, ist ja schon ein paar Wochen her, die Bilder noch im Auge an diesen super heißen Tagen im Juli. Es war, glaube ich, der, weiß ich nicht, 19., 20. Juli, irgend sowas in der Art, wo diese erste große Hitzewelle durch Deutschland gelaufen ist. Und da habe ich ein Thermometerbild gesehen. Also hier waren es bei uns zu Hause im Forsthaus, glaube ich, weiß ich nicht, 34 Grad oder so. In Köln waren es, glaube ich, 39. Und auf dem Thermometer habe ich irgendwas mit 24, 25 Grad gesehen. Was war das denn? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, man kann es wirklich kaum glauben. Also das fand ich auch total faszinierend. Also wir haben hier vom Seminargebäude sogar 37 Grad gemessen. Also es war so unsere Vergleichsfläche, weil es eben auch nach Süden ausgerichtet ist. Und dann sind wir zu einer Waldfläche gefahren, die eben unserem Schutzgebiet liegt, was wir hier selbst eingerichtet haben, das Urwaldprojekt.
Was ist das für ein Wald?
Das ist eben Wald, der in Deutschland sehr selten ist, weil das einer ist, der relativ naturnah ist mit alten Laubbäumen, wobei man da sagen muss, die sind für deutsche Verhältnisse sind die sehr, sehr alt. Also die sind jetzt so, haben so ein Alter zwischen 160 und 200 Jahren.
Ja, das ist schon deutlich. Alt. Ja.
Ist auch, also mir würde das auch schon reichen als Lebenserwartung, wenn ich so alt werden würde. Aber wenn man eben schaut, wie alt werden Bäume, ne, wie alt werden Buchen in Urwäldern, dann können die auch durchaus 500, 600, vielleicht auch 700 Jahre alt werden. Das heißt, die sind noch nicht alt, aber für deutsche Verhältnisse sind sie sehr, sehr alt. Und da haben wir eben das Glück, dass wir hier so ein paar alte Wälder haben und die sind eben durch dieses Projekt geschützt, wo eben Privatpersonen, Unternehmen sich beteiligen können und das schützen. Und da darf der Wald eben einfach ohne Einfluss des Menschen wachsen. Und da haben wir eben mal nachgemessen in diesem Waldstück und auf einer vergleichbaren Fläche, die eben auch den ganzen Tag in der Sonne eigentlich liegt. Und also wir konnten selber kaum glauben. Ich meine, es waren 24 Grad, die wir da gemessen haben. Nur ein bisschen tiefer am Boden gemessen, das verfälscht es so ein bisschen. Aber sagen wir mal, auf der Höhe, wo wir die Vergleichsmessung gemacht haben, würde ich sagen, waren es dann vielleicht 26 Grad. Und das ist ja der Wahnsinn, ne? An so einem heißen Sommertag.
Also 11 Grad Unterschied.
Ja, also.
11 das Grad ist, Unterschied. Also ja. ich war halt draußen, ich weiß, ich bin ja blöderweise auch mit dem Fahrrad gefahren zur Waldakademie. Okay. Aber boah, du fällst ja gleich vom Sattel, vor allem auf der Rückfahrt, wo der Sattel sich in der Sonne noch ein bisschen aufgeheizt hat. Das ist, naja, wird man so leicht gebraten von unten. Und dann 11 Grad weniger, das ist so, und wie machen Bäume das? Also also 11 Grad, das kann ja nicht nur der Schatten sein. Also ich war ja übrigens beides im Schatten gemessen, muss man sagen.
Genau,
also
richtig, sonst wäre es ja nicht weniger zu vergleichen. Genau, also kann man wirklich gar nicht glauben, wie viel da zusammenkommt. Was ich spannend finde, also letztlich ist es dann, das kann man auch selber ausprobieren, wenn man sich einfach mal zu Hause auf eine Terrasse setzt und einen Sonnenschirm aufspannt, da wird es kühler drunter, aber eben nicht so viel kühler, wie wenn wir in den Wald gehen. Das kennen wir ja alle, auch im Stadtpark. Und umso naturnäher der Wald ist, umso kühler wird es auch. Da gibt es auch interessante Forschungen zu. Und ja, der Effekt ist letztlich, dass die Bäume ja gemeinsam schwitzen und sich runterkühlen, abkühlen. Das ist so das Geheimnis.
So, wie schützen die? Muss man sich das vorstellen, ist mieft hoffentlich nicht.
Ja, genau.
Das ist das Wort um. Baumachselschweiß.
Da klingt das erstmal nicht so attraktiv, tatsächlich. Ne?
Kann man das riechen, wenn Bäume schützen? Das muss jetzt sein.
Nee, also man fühlt es auf der Haut tatsächlich auch, ne, dass es feuchter wird. Aber man riecht es mit Glück in den Laubwäldern nicht, wenn es gut geht.
Also du hast praktisch so viel gesagt, ich muss aber kurz nachhaken. Ja. Man fühlt das auf der Haut. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie gefühlt, aber vielleicht bin ich da auf diesen Trampelig oder Trani unterwegs.
Doch.
Ich muss da mal drauf achten.
Ja.
Das fühlt man auf der Haut.
Also ich finde, dass man es wirklich fühlt, dass es fühlt, der Klammer ist.
Feuchter.
Also kühler auch natürlich, aber eben auch etwas feuchter. Also das ist so ein bisschen, das haben wir auch nachgemessen, dass auch die Luftfeuchtigkeit war nochmal deutlich höher als bei uns. Und da sieht man eben, dass die gemeinsam alle
Das ist ja dann echt Baumschweiß auf der. Muss ich echt mal beim nächsten Schutz aufpassen. Ja, genau, ich bin jetzt schon ein paar Jahre im Wald unterwegs, aber ich
Finde schon, dass wir uns auch. Also, okay, haben der Bias war ja auch dabei und der Mensch.
Nein, ich glaube dir das.
Okay. Das ist nicht einbilden.
Nee. Also, wir kommen gleich mal auf eine Sache. Der hat mir gestern noch eine Waldführerin erzählt, wo ich dachte, oh Mann, das sind so simple Sachen, da habe ich auch noch nicht drauf gedacht. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Baumschützen. Also Schützen kann man tatsächlich merken. Also, da werde ich drauf achten.
Man kann es merken, man kann es aber auch messen. Also, diese Verdunstungskälte, die da entsteht. Und dann mal so eine Hausnummer, also ein einzelner Baum, wirklich eine ausgewachsene Buche, gibt es auch ganz unterschiedliche Zahlen zu, steht, aber wenn die genug Wasser im Boden hat, das ist natürlich wichtig, da muss natürlich auch Wasser da sein, was sie verschwitzen
kann. Kann man nicht schwitzen,
genau, richtig, dann wird es schwierig. Und dann können das halt bis zu 500 Liter sein, die eben ein einzelner Baum an einem Tag, an so einem heißen Sommertag eben ausdünstet letztlich, was wir dann fühlen oder auch nicht. Und das führt eben dann zu dieser extremen Abkühlungsleistung dieser Bäume, was ich wirklich auch. Also, ne, wir waren natürlich auch aufgeregt, wir haben es dann live schon angeteasert bei Insta. Also,
ja, ich habe gesagt, das jetzt ist wirklich, immer so, man, das ist die Theorie und in der Praxis, oh Mist, klappt doch nicht.
Oder es war dann doch nicht so viel, wie man denkt, ne, aber es war dann echt so, oh, man nimmt die Thermometer hoch und denkt so, wow, also echt toll einfach, was die, und das ist natürlich nicht nur für das Klima insgesamt gut, sondern auch für uns einfach toll, wenn man sich, du meinst ja, ne, wir sind auch mit dem Forstfahrzeug rausgefahren und da waren es auch gefühlte 75 Grad in diesem Auto und wenn man dann so in den Wald reinkommt und einfach.
Also es mit diesem Schwitzen, das scheint ja bei manchen Wäldern nicht zu klappen. Also wenn ich mir jetzt so diese vertrocknenden Fichtenplantagen, Wälder kann man sie ja nicht nennen, anschaue, ja, warum schützen die nicht? Warum klappt das da nicht? Oder schützen die doch und haben andere Probleme oder was ist da los?
Genau, die schwitzen auch und auch die können sich natürlich in einem zu heißen Klima helfen. Nur da muss man einfach wissen, das ist schon ganz wichtig, dass du auch da sprichst von einer Plantage und eben nicht von einem Wald. Das ist etwas, was wir in Deutschland, also die Fichte würde bei uns natürlicherweise auch vorkommen, aber eben so in den Hochlagen der Gebirge. Also wirklich so über 1000 Meter, also beim Brocken zum Beispiel, da streitet man sich darüber, ob da so die Spitze da wirklich natürlicherweise Fichtenwald vorkommen würde. Und wir kennen das eben, das Sauerland zum Beispiel auch, ne? Fichtenwald, der Harz. Und das sind alles eigentlich ursprüngliche Laubwaldgebiete. Das heißt, die Bäume sind an Klima angepasst, was sie eben bei uns überhaupt nicht vorfinden. Die fühlen sich hier überhaupt nicht wohl, haben sich noch nie wohl gefühlt. Und jetzt, wo der Klimawandel eben zuschlägt und es noch mal heißer und trockener wird, dann ist einfach der Bogen überspannt. Und das sehen wir eben gerade. Und deswegen haben wir da diese wirklich traurigen Bilder. Ich war auch vor 2 Wochen noch im Harz mal wandern und bin da einfach bei einer 8-Stunden-Wanderung 6 Stunden an abgestorbenen Fichtenplantagen vorbeigewandert. Das macht schon was mit einem, ne? Das fand ich schon bedrückend. Aber warum ist das so schlimm? Warum kommen die hier nicht zurecht? Die sind dann ein ganz anderes Klima angepasst, ne? Eben so Hochgebirgsklima. Im Norden von Europa, da würden natürlicherweise auch Wälder wachsen, in der Taiga, also riesige ausgedehnte Nadelwälder, aber in einem ganz anderen Klima. Und das haben sich perfekt angepasst. Das kann man sich natürlich auch herleiten, wenn man sich mal so eine Kronenform anschaut von so einer Fichte. So ein bisschen so wie so ein Regenschirm aufgebaut. Mhm. Und da bleibt der Regen eben hängen und der kommt nicht bis unten durch. Das merkt man auch selber, wenn man sich da drunter stellt an so einem heißen Tag und da kommt eine Gewitterschauer am besten unter eine Fichte. Also sie sollte noch leben vielleicht. So als Sicherheitshinweis. Genau, da sollte die Nadel noch drauf sein.
Also im Harz klappt das vielerorts leider nicht.
Leider nicht mehr, ne? Also aber, wirklich leider nicht mehr.
Na gut, vielleicht ist es aber auch gut, ne? Weil, also ich war auch interessant, vielleicht hätten wir uns treffen können, wir auch im Harz wandern. Und es ist klar, es sieht schon übel aus, wenn überall diese Baumsklette da rumstehen, aber es ist ja wie ein Maisfeld, was vertrocknet, wo man eine Blühwiese draus machen möchte. Ne? Also es kommen ja auch Bäume nach, aber blöderweise natürlich auch ziemlich viele Fichten dort.
Ne? Ganz genau, also deswegen sehe ich den Klimawandel, also so bedrohlich er auch ist, ich will den überhaupt nicht kleinreden, weil es ist eine Wahnsinnsherausforderung, aber ich sehe es ihn auch schon ein bisschen, manchmal müssen wir zu unserem Glück auch gezwungen werden, weil ich sehe das auch gerade als ein etwas Positives, dass eben diese Wälder, weil sie haben auch viele negative Effekte immer schon gehabt auf die Biodiversität, also Artenvielfalt in den Wäldern, die ist extrem herabgesetzt in diesen Wäldern, weil sie eben auch nicht hier hingehören, weil das ganze Bodenleben damit nichts anfangen kann. Und deswegen sehe ich das durchaus auch als Chance, dass wir da gezwungen werden, von unserer Nadelbaumdroge mal wegzukommen, ne? Also dass die Natur uns wirklich zeigt, die gehört ja nicht hin. Um vielleicht nochmal den Bogen zu spannen zu dem Verlust unter der Krone, also etwa ein Drittel des Niederschlages, ein Drittel des Regens, bleibt in der Krone hängen und kommt nicht auf den Boden im Jahresdurchschnitt. Und das fehlt den Bäumen natürlich. Und dann können die eben auch nicht schwitzen, ne, wie sie wollen. Das ist einfach, und die machen sich die Dürre, verschärfen die nochmal selber, weil sie eben an einem Klima angepasst sind, wo die Dürre nicht so eine große Rolle spielt und wo es zum Beispiel wichtig ist, dass man diese Dachform hat, damit der Schnee eben abrutschen kann. Das sind dann so Anpassungen an ein ganz anderes Klima, die wir da sehen. Und die passen eben einfach nicht.
Also es ist so ein bisschen Klima. So, als wenn wir hier versuchen würden, Kokospalmen anzubauen und die erfrieren jeden Winter und wir sagen, oh, das ist der Klimawandel. Mit den Nüssen, das hat doch in der Südsee immer geklappt. Und hier, das muss der Klimawandel sein.
Genau, richtig.
Ja, aber warum macht man das? Ich habe jetzt, also man kommt ja, ich will nicht sagen täglich, aber alle paar Wochen mal irgendwo, wenn man durch den Wald latscht, an irgendeiner frisch angelegten Nadelbaumplantage vorbei. Da sind dann teilweise sind es dann andere Baumarten, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, mhm. aber teilweise auch wieder Fichten. Warum machen Leute? Also, ja. Gut, da müsste man natürlich selber fragen, aber oder gibt es irgendeine Idee, warum macht man das dann trotzdem immer noch?
Ja, ich mache auch hier ein Seminar zu Wald im Klimawandel und wo die Leute dann auch immer sagen, also das fand ich auch immer ein ganz schönes Feedback von einem Teilnehmer mal, der sagte, Patrick, das ist nicht ideologisch, sondern das ist logisch, was du da erzählst. Das macht einfach Sinn, wenn man sich das mal anschaut ja. und die Tiefe. Und warum, das müssen doch auch andere Menschen, das erkennen ja auch andere Menschen.
Ich meine, es klingt ja alles logisch. Ich meine, man sieht es ja auch, okay, genau. die gehen ein, denen ist so heiß, bla und so weiter und dann sieht man diese neu angelegten Dinger.
Man sieht es tatsächlich zum Beispiel
auch. Fachleute, oder nicht?
Ja, genau. Und man sieht es auch, also wirklich auch als Laie, wenn man im Nationalpark Harz wandern geht, das fand ich auch so augenöffnend. Da ist diese abgestorbene Fichtenplantage. Und auf der anderen Seite des Berges ist da ein wirklich ziemlich intakter Buchenwald. Also den sieht man schon ein bisschen Klimawandel an, aber da ist ein grüner Wald, der noch funktioniert. Und das war so eine Naturwaldzelle eben. Das ist so, also man sieht, es ist so offensichtlich. Und es gibt auch tolle Studien dazu. Sehr, sehr deutlich. Und trotzdem wird dann, ja, diese kommt man nicht von dieser Droge los, der Nadelbäume. Ja,
aber warum? Also ich muss da nochmal nachhaken. Ja. Weil also das eine, ich sehe das ja ähnlich wie du, aber ich spiele jetzt ein bisschen die andere Rolle ein. Ja. Wir können ja alle so unter Schutz stellen, ja, wir müssen mal gerade winken, da kommen gerade Kinder.
Genau, hallo. Hallo.
Ja, wir sitzen halt hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Egal, wir wollten das draußen machen, das Gespräch. Aber nochmal, also ich nehme mal die andere Rolle ein. Wir können ja nicht alles unter Schutz stellen. Also was wollen wir mit den ganzen Laubbäumen? Wir brauchen ja auch Bauholz.
Genau.
Ja? Genau. So, also, das muss ja irgendwo herkommen. Und wenn wir es nicht selber haben, dann müssen wir es importieren. Also pflanzen wir die Dinger eben nochmal.
Genau, das sind so die Argumente, die da vorgebracht werden. Also wir können zum Beispiel nicht mit Nadelholz bauen. Und da finde ich es einfach ganz spannend, wenn wir mal in die Vergangenheit
mit
schauen.
Laubholz
also
nicht wir bauen, sitzen, wird gesagt. Ne? Wir können nicht mit,
du sagst mit Laubholz bauen, Entschuldigung, also, genau,
baut
richtig.
Ja überwiegend mit Fichte
genau,
aktuell, ne?
Wir brauchen eben Nadelholz zum Bauen. Und das finde ich einfach ganz spannend, wenn wir mal in die Vergangenheit schauen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also wir sitzen ja hier in der Eifel. Und in der Eifel gibt's, und nicht nur in der Eifel, sondern in ganz Deutschland gibt's wunderschöne Fachwerkorte, wo wir hinfahren und sie anschauen. Und die sind richtig schön. Und vor allem die Häuser, die da gebaut sind, die stehen oft seit 300, 400 Jahren. Und die stehen immer noch. Und die sind gebaut natürlich mit Laubholz. Weil da gab es noch gar kein Nadelholz in der Eifel. Ne? Also da sieht man einfach schön, wir brauchen nur in die Vergangenheit zu schauen, das funktioniert. Und gerade Fachwerkbau ist eine sehr nachhaltige Art und Weise zu bauen, mit einem sehr gesunden Wohnklima. Und das heißt auch nicht, dass wir dann in so kleine Hobbithäuser ziehen müssten. Ne? Also ist in der Eifel ja schon, da wird es für dich schon eng, weil
ja,
du die Tür stürzt.
Fachwerkhäuser, würde ich sagen, wäre für mich nicht das Richtige. Mit, weiß ich nicht, 1,80 Türhöhe, da genau. würde ich mir ja den Hals strangulieren, so ungefähr.
Genau, ne, das wäre gefährlich. Aber wir können die ja auch auf den heutigen Wohnkomfort anpassen. Ne? Also da gibt es ja durchaus, da könnte man auch einen höheren Türsturz bauen, das funktioniert. Also da gibt es Beispiele, es gibt auch laufende Forschung, dass man sogar Hochhäuser mit Laubholz bauen kann. Also das geht. Und es ist ja auch so, dieser Wechsel wird oft dargestellt, es wird ja von heute auf morgen. Also wenn wir heute anfangen, Laubbäume mehr im Wald wieder zuzulassen am besten oder auch zu pflanzen und weggehen von den Nadelbäumen, wir merken, es funktioniert nicht, dann heißt es ja nicht, dass wir morgen die Häuser komplett mit Laubholz bauen. Und das braucht ja, bis die Bäume geerntet werden und wirklich im Holz bebaut werden könnten. Das braucht 120 Jahre mindestens, eher länger, eher 140 Jahre, 160. Das heißt, wir haben wirklich viel Zeit, uns auch sogar noch tollere Sachen auszudenken als vielleicht Fachwerkhäuser, wobei ich die schon echt toll finde.
Ja gut, ich bleibe jetzt mal bei meiner also, imaginierten Forst-Hardliner-Position sage. Also trotzdem, weil wir Nadelholz haben und wir nehmen jetzt was anderes. Also gut, Fichte, okay, einverstanden, geht nicht mehr. Kiefer, ja, die wird immer noch empfohlen, obwohl sie ja auch sehr leicht abbrennt. Das machen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz auf das Fass, weil wir da ja einen eigenen Podcast schon zu haben, zum Thema Waldbrand. Aber bleiben wir mal bei den Baumarten. Ich könnte jetzt auch sagen, ich importiere, was ja gemacht wird, Libanon-Zeder, Atlas-Zeder, Douglasie, schon auch ein bisschen Laubbäume, aber auch da welche, die mehr aus dem Süden kommen, die mehr Hitze gewohnt sind, Esskastanien und sowas. Und ich sage, ja, ist ja schön und gut. Aber ich brauche ja diese ganzen Produkte. Und wenn du, Patrick, jetzt sagst, Fichte ist doof, dann nehme ich eben Atlas-Zeder.
Genau.
So, und jetzt? Also gibt's da genau. ein Haar
also
in der Suppe?
Also da sind ein paar Dinge, die wir dann verstehen sollten und auch mal akzeptieren sollten. Also wir leben in der Zone, das ist eine Laubwaldzone. Die Welt ist in verschiedene Zonen aufgeteilt, ökologisch, wo eben verschiedene Waldtypen wachsen. Und bei uns ist es eben der Laubwald. Der temperate Laubwald, ne, der eben sommergrün ist oder wieder sein Laub verliert. Da leben wir nun mal. Das verschiebt sich gerade so ein bisschen, aber eher in Richtung noch mehr Laubanteil. Ne? Also, und das denke ich, also diese grundsätzliche Anpassung an dein Klima, das haben auch die anderen Nadelbäume. Also wenn Nadelbäume grundsätzlich, die Douglasie zum Beispiel, die ist ja nach wie vor ja ein heißer Kandidat, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar, für den Klimawandel, wo man auch jetzt schon merkt, das funktioniert eben nicht. Also ganz, ganz deutlich sieht man, das funktioniert nicht.
Also nur, wenn ich das einstreuen darf, bei unserem Forsthaus Ne, also mein Vorgänger war anscheinend auch ein Douglasienliebhaber. Der hat, wir haben im Garten, weiß ich nicht, 15 verschiedene Baumarten, auch ein paar Douglasien, die sterben gerade ab. Also, ich meine, ist nicht schön, ne? Aber die zeigt eben ganz deutlich, ich fühle mich hier nicht wohl. Ne? Also die macht die Biege. Aber trotzdem wird die ja überall, auch in Staatsforsten, genau. Die müssen ja nur am besten wissen, die müssen ja der Politik folgen. Mhm. Und hauen da überall Douglasien im Boden.
Also es ist wirklich verrückt. Also wenn man es wirklich sieht, wie schlecht die Douglasie aussieht, dass sie nach wie vor empfohlen wird. Übrigens, es gibt Länder, wo die eben nicht mehr so empfohlen wird. In Belgien zum Beispiel ist es mittlerweile den Staatsverwaltungen verboten, die zu empfehlen.
Also wo man auch sieht, das, ja. Entschuldigung, dass ich mal ganz kurz unterbreche für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Douglasie ist eine wunderbare Baumart aus dem pazifischen Nordwesten Nordamerikas. Es ist übrigens wahrscheinlich der Baum, der überhaupt am höchsten werden kann weltweit. Ich glaube, der höchste, also gibt es ja unterschiedliche Berichte, höchste jemals gemessene Baum ist, nachdem er gefällt wurde, mit knapp 140 Meter Länge gemessen worden. Aber das ist ein Baum, der wächst in einer Gegend, wo, ich glaube, es dreifach an Niederschlag runterkommt wie bei uns. Also das muss man nur dazu wissen. Und das wird jetzt als Kandidat genommen, um in einem zunehmend trocken, heißen Klima Fichte zu ersetzen.
Genau, also es ist wirklich ein ganz, ganz anderes Klima und das ist mir auch ganz wichtig. Wir machen hier kein Nadelbaum-Bashing, ne? Also, nein, ich habe nichts gegen Nadelbäume.
Fichten sind toll.
Auch Fichten. Also wunderschöne Wälder, ne? Und ich hatte auch das Glück, meine Douglasien selber in freier Wildbahn zu sehen, dort, wo sie auch eben natürlicherweise wachsen. Ich war total beeindruckt. Tolle, tolle Bäume, auch hier bei uns. Nur, sie passen eben dieses Klima überhaupt nicht. Wir haben so ein paar Kandidaten und die Weißtanne zum Beispiel, das ist eine Baumart, die würde auch mal im Buchenwald mitwachsen, aber nur deswegen, weil die Buche ihr das Klima so macht, dass es auch für sie passt. Also die braucht die sozusagen als Kühlschrank, die Klimaanlage. Das heißt, da gibt es ein paar Nadelbaumarten, aber wenige und nur eingestreut. Ansonsten ist das eben Laubwaldgebiet. Und das ist das eine, was wir verstehen sollten. Und das andere ist eben, dass wir keine Wälder pflanzen können, sondern das ist ein Ökosystem und zwar ein hochkomplexes Ökosystem. Also da kannst du vielleicht sogar noch mehr zu erzählen, aber die Artenzahlen, die man da hat, ne? Also im Buchenwald spricht man immer so von mindestens 12.000 bis 13.000 Arten. Und da sind aber ganz, ganz viele Lebewesen, die wahnsinnig wichtig sind für den Wald und gar nicht mit drin, Bakterien zum Beispiel.
Da kann man gleich mindestens eine Null noch dran machen bei Bakterien.
Genau. Und da gibt es ja auch tolle Forschung zu, wozu die wirklich in der Lage sind. Ja. Ne? Also, dass sie wirklich die Genetik der Bäume beeinflussen, dass sie sich besser an Trockenheit anpassen können. Und die gehören eben alle dazu. Und wenn ich denen jetzt eine Douglasie hinpflanze oder eben eine Roteiche zum Beispiel, das ist auch wieder eine nordamerikanische Baumart, wenn wir jetzt bei den Laubbäumen mal bleiben, ne, die da empfohlen werden.
Ja, also Laubwald ist nicht unbedingt immer gut. Ne? Wenn man sagt, ja, Laub ist ganz toll, aber wenn du nicht von hier ist, auch nicht gut. Ne?
Ja, genau. Genau, also das
wir
ist.
Wir haben nur gerade noch mal kurz unterbrochen, weil hier gerade so viele Kinder für die Kinderprogramme hier vorbeikommen. Die muss man natürlich mal kurz winken.
Genau, mal kurz winken. nee, die sind eben auch, wenn sie aus einem, und selbst wenn wir auch nach Südeuropa, das finde ich auch so spannend, die Kastanie zum Beispiel. Also vielleicht ein ganz schönes Beispiel, an dem man das mal festmachen kann. Also die Rosskastanie, die alle so kennen, so unter dem Biergarten, ist für uns, die meisten von uns ist so eine heimische Baumart. Und die kommt eben aus Südosteuropa, da ist so ihr Ursprungsgebiet und in, ja, so in Schluchtwäldern Albaniens oder auch Griechenlands zum Beispiel, da vermutet man ihren Ursprung. Und die haben wir eben angepflanzt. Auch ein toller Baum. Sind sie auch gerne im Biergarten drunter. Und die hat ja dieses Problem mit dieser Kastanien, ich muss wieder aufpassen, Miniermotte, dass sie im Sommer schon sehr früh oft ganz braun dasteht. Und da wusste man ganz lange nicht, wo kommt denn diese Kastanien-Miniermotte her.
Vielleicht ganz kurz, das ist Miniermotte deswegen, weil die in den Blättern frisst. Also die muss ja unheimlich platt sein.
Ja, ja genau.
Die Blatt ist ja sehr dünn in den Blättern frissen, also es gibt dann diese braunen Flecken.
Ne? Spannend eigentlich, ja genau. Das ist eine verrückte Lebeform auf jeden Fall. Und da hat man lange auch wusste man gar nicht, wo kommt die denn eigentlich hier, diese Kastanien-Miniermotte. Und weil man eben die aus diesen Wäldern gar nicht so erkannt, hat man nochmal nachgeschaut, doch, die ist eben auch dort zu Hause. Aber der Unterschied ist eben, dass ganz viele Gegenspieler dieser Kastanienminiermotte auch dort leben und damit die Population wieder eindämmen. Und jetzt pflanzen wir hier bei uns in einem anderen Klima an, in einem ganz anderen Ökosystem, in einem ganz fremden Ökosystem. Und dann ist erstmal für die Kastanie zum Beispiel alles super, weil da fehlen ja auch die Kastanienminiermotte. Irgendwann kommt die aber nach, über den globalen Warenhandel, die wir so haben, bewusst eingeschleppt. Nur aber über Wanderer, die dort wandern waren in Griechenland, unter meinen Schuhsohlen wegen mir auch zum Beispiel, wenn sie ja so platt ist, dann nachgereist und frisst dann die Kastanie eben auf wirklich und dann fehlen der Kastanie aber diese Gegenspieler, die sie eigentlich in der Heimat hat. Und deswegen hat man sie da so lange gar nicht entdeckt, weil sie eben nur ein Randspieler ist und hier auf einmal steht die Kastanie da und hat eben diese Unterstützung des Ökosystems nicht. Wir müssen, glaube ich, einfach verstehen, dass Wälder sind diese hochkomplexe Ökosysteme und da haben wir ganz, ganz viel noch gar nicht verstanden und dann glauben wir immer, wenn wir eine Baumart dahin tanzen, haben wir ein Ökos? Nein, also das ist was ganz, ganz anderes.
Ja, was wäre dann dein Rat, um Wälder klimafit zu machen? Also klar, also diese Plantagensysteme kollabieren ja gerade großflächig. Mhm. Und die Antwort der traditionellen Forstwirtschaft ist, dann machen wir ein Plantagensystem mit anderen Baumarten, die wir nicht kennen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht pflanzen wir einfach zwei, drei statt nur einer. Dann haben wir ja Baumartenvielfalt. Also genau. Man muss dazu wissen, ja, wir haben natürlich von Natur aus Dutzende Baumarten hier, aber natürlich ganz andere. Aber wir pflanzen einfach zwei, drei und irgendeine wird schon durchkommen. Das ist ja so ein bisschen die Wette oder das Roulette-Spiel, was man aktuell macht. Aber man weiß es nicht. Das ist ja schon mal okay, wenn man das zugeben kann. Macht aber einfach so weiter. Das ist natürlich dann nicht so gut. Aber was würdest du denn machen, wenn du sagst, so, du bist jetzt hier, sagen wir mal, würdest den Cem Özdemir ersetzen, Landwirtschaftsminister? Der Wald ist ja blöderweise nicht beim Umweltministerium, sondern beim Landwirtschaftsministerium gelandet. Und würdest sagen, okay, ich schreibe jetzt das neue Bundeswaldgesetz und lege mal fest, was da draußen zu passieren hat.
Oh, wow. Ja, das ja, ist eine also, Rolle, das ist ne, der mich sehr gerne Motto, wiederfinden
ich
würde.
Ich würde alles anders machen. Ich nehme an, es wäre jetzt soweit, würde sagen, oh, ja. So, und jetzt, wie würdest du den Wald fit für den Klimawandel machen?
Ja, tatsächlich, das ist eine Aussage, die wirklich viel Mut braucht. Und deswegen, glaube ich, auch scheuen sich PolitikerInnen davor, diese Aussage zu tätigen. Also ich würde die Hände in die Tasche stecken. Und das ist etwas, und dafür viel Geld in die Hand nehmen.
Das kennen wir ja aus anderen Politikbereichen.
Da wird schon gerne gemacht, genau. Aber die Aussage zu treffen, das ist der Mut, der für mich dahinter steckt.
So, also Hände in die Tasche, viel Geld. Das, also jetzt mal wirklich mal ernst, das scheint sich ja zu widersprechen, weil also nichts machen kostet ja nichts, oder?
Genau, kostet ja nichts. Doch, in dem Fall, also wir müssen wirklich schauen, dass die Wälder, die wir noch haben, die einigermaßen intakt sind, wie bei uns hier in Wershofen, wo wir das Urwaldprojekt aus einer Privatinitiative heraus gegründet haben, da müssen wir wirklich schauen, wo wir die noch haben, dass wir da weniger intensiv in den Wald reingehen und dass wir auch große Schutzflächen schaffen. Also ich glaube, das ist eine Zahl, auf die du dich auch einigen könntest, so 30%, das wäre etwas, wo ich auch sagen würde, da sind wir auch international glaubwürdig und müssen uns da nicht immer verstecken.
Das fordert die Bundesregierung übrigens von anderen Ländern, da wäre es ja schön, wenn man es selber auch macht.
Genau, wenn man das selber auch mal zeigt. Das funktioniert durchaus auch hier und wäre auch hier ein sehr wichtiger Schritt. Also Schutzgebiete schaffen und die restlichen Wälder weniger intensiv nutzen, weil es so wichtig ist, dass das Kronendach geschlossen bleibt. Dass sie sich runterkühlen können, damit der Schweiß nicht in der Atmosphäre landet, sondern im Wald bleibt und uns kühlt und die Bäume kühlt. Also das wäre ein erster wichtiger Schritt. Und dann haben wir aber die ganzen Plantagenflächen, so über die Hälfte Deutschlands mindestens, die diese absterbenden Nadelplantagen sind. Was machen wir damit? Und auch da gerne die Hände in der Tasche lassen und einfach auf die natürliche Sukzession bauen. Also Baumarten, die wir bei uns auch haben, die Zitterpappel zum Beispiel, die Birke, die ganz leichte Samen haben, sogenannte Pionierbäume, die von ganz alleine kommen und dann die erste Baumgeneration wieder bilden können. Und unter dem Schutz können dann auch wieder Bäume wachsen, die eigentlich so ein Wald im Klima brauchen, also die Buche, die Eiche. Und das wäre mein Weg, wo ich sagen würde, und warum jetzt Geld in die Hand nehmen? Das habe ich jetzt noch nicht erklärt. Das kostet ja alles nichts.
Ja. Genau.
Also für die Sukzessionsflächen, die jetzt sterbenden Plantagen bräuchte, würde ich sagen, brauchen wir auch kein Geld in die Hand zu nehmen.
Aber wenn ich aufforste, das kostet pro Quadratkilometer, glaube ich, 1 Million Euro. Und wenn ich sage, das macht die Natur, habe ich ihr gespart. Also müsste das Ministerium ja Geld bekommen, anstatt auszugeben.
Genau, tatsächlich. Also da würde ich auch sagen, da brauchen wir wirklich keine Unterstützung, sondern eher den Mut und die Begleitung, dass man sagt, das ist wissenschaftlich abgesichert, das macht Sinn. Gibt es tolle Studien aus dem Nationalpark Bayerischer Wald zum Beispiel, die wirklich gezeigt haben, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn wir da einfach die Natur machen lassen.
Ja.
Das funktioniert sehr gut. Und deswegen bräuchten wir da auch kein Geld. Das ist nämlich günstiger. Unterm Strich, das stimmt. Da haben wir ja Geld gespart. Und dieses Geld, was wir da gespart haben, wo wir gerade viel Geld für zahlen, um Wälder wieder aufzuforsten und wie die neuen Plantagen von morgen anzulegen, das würde ich nehmen, um wirklich den Waldbesitzenden Geld zur Verfügung zu stellen, die sagen, weil die müssen ja dann auch auf Holzertrag erstmal verzichten, dass man denen das vergütet. Ne? Also, dass sie wirklich für uns alle mehr Bäume stehen lassen, die uns alle runterkühlen, mehr Kohlenstoff übrigens auch speichern, also ist auch unmittelbar wirksam gegen den Klimawandel. Und da sollen die dann Geld für bekommen. Das wäre so meine Idee, dass man das einfach umsteuert. Das Geld,
also ist eher so, anstatt Waldbäuerinnen und Bauern eher Klimawirtinnen und Wirte werden. Ne?
Ganz genau.
Ein neuer, sehr schöner Ertragszweig. Ja, und so letzte Frage, wo kommt dann unser Holz her? Also wir stellen jetzt 30% unter Schutz und machen das alles ein bisschen langsamer und nicht so viel. Dann ist ja so die Standardantwort, dann müssen wir das aus anderen Ländern holen und da wird da der Wald platt gemacht.
Genau, das ist der vermeintliche Kasus Knactus, den es da zu beheben gilt. Und da müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, wie viel Holz verbrauchen wir gerade in Deutschland. Ja. Das ist nämlich eine Frage, die gar nicht gestellt wird. Wird immer nur gesagt, wo kommt das Holz denn her? Ja, vielleicht reden wir auch mal darüber. Wofür brauchen wir denn eigentlich Holz und nutzen wir das sinnvoll? Aber vielleicht vorweg, wie viel Holz nutzen wir gerade und dass man mal so eine Maßzahl hat. Also es ist so, dass wir in Deutschland etwa doppelt so viel Holz verbrauchen, als in den eigenen Wäldern gerade eingeschlagen wird. Nachhaltig in Anführungszeichen eingeschlagen, weil da würden wir beide ja schon sagen, das ist schon deutlich zu viel, was da eingeschlagen wird.
Ja, also müssen wir reduzieren. Als kleiner Einschub, der WWF hat so eine Studie rausgebracht. dass die Wälder in Deutschland schon von einer CO2-Senke, die sollten ja pro Jahr 50 Millionen Tonnen speichern, ansonsten wird Deutschland nicht klimaneutral, zu einer CO2-Quelle geworden sind. Also die Wälder speichern nicht nur nichts mehr, sondern unterm Strich, dass weil so viel Holz rausgeholt wird, das ja verbrannt und sonst was wird, das CO2 wird also freigesetzt, sind die Wälder in Deutschland mittlerweile zu einer Quelle geworden. Also Deutschland scheitert krachend mit seinen internationalen Versprechungen durch die starke Holznutzung.
Genau, also ein ganz, ganz klares Warnzeichen nochmal. Da müssen wir deutlich auf die Bremse treten. Das bestätigt das eigentlich nur nochmal ganz, ganz deutlich.
So, dann holen wir das bei uns nicht raus. Und
genau, richtig. Jetzt haben wir jetzt schon das Problem.
Also wir müssen noch weniger rausholen. Nein, bitte nicht. Das aber das ist ja so der haben ja übrigens auch deutsche Firmen. Müssen Waldbesitz und Sägen auch.
Das ist genau die Sprechart. Ne? Dann holen wir es halt irgendwo anders her. Und das wäre ja noch schlimmer, weil da haben wir ja vielleicht noch intakte Urwälder, die wir benutzen würden. Nee, das ist natürlich nicht die Lösung, die ich vorschlage, die du dir denken kannst. Sondern wir sollten uns wirklich mal anschauen, wo verbrauchen wir denn Holz? Und gehen wir mit diesem wirklich extrem wertvollen Rohstoff? Weil Holz ist ein toller Rohstoff. Ich liebe Holz. Auch viel Holz selber in meinem Haus zum Beispiel als Möbel. Aber noch viel, viel wertvoller und noch viel wichtiger sind mir lebende Bäume. Für uns alle sind die auch viel, viel wichtiger. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Das heißt, wenn wir diesen Rohstoff weiter nutzen wollen, müssen wir schauen, wie viel verbrauchen wir. Und da ein ganz, ganz großer Faktor ist eben der, dass wir Holz aktuell, das war in den anderen Podcasts ja auch immer mal wieder angeschnitten, aber ich finde, das darf man gar nicht oft genug betonen, ist, dass wir Holz überwiegend verbrennen in Deutschland. Also wenn wir uns mal anschauen, von dem Verbrauch, den wir haben, ist etwa die Hälfte, das ist wirklich das Holz, was wir verbrennen, jedes Jahr. Und die andere Hälfte sind dann eben die ganzen anderen Nutzungen, also stofflich, also Möbel, Holzbau, Papier tatsächlich ist auch nochmal ein Thema, wo man auch gerne drüber reden darf, ne? Warum wir da so viel verschwenden. Aber die Hälfte verbrennen wir und das entspricht ja dann der Menge, die wir in deutschen Wäldern komplett einschlagen. Also sämtliche Bäume, die in Deutschland gefällt werden, könnte man sagen, werden verbrannt. Hier bei uns in Deutschland. Und das sind etwa. Das
ist aber natürlich jetzt nur virtuell gedacht, das ist aber ein Teil wird natürlich verbaut, dafür importieren wir auch Holz, auch Brennholz, aber in Summe entspricht das tatsächlich, das ist ja erschreckend.
Genau.
Und übrigens, das war jetzt auch die Bundesregierung ja die Tage das Programm zurückgenommen, dass die Neubauten grundsätzlich mit Wärmepumpen auszustatten sind. Und jetzt wird ja genauso wieder Biomasseverbrennung gefördert, also die sollten ja eigentlich raus. Ne? Die Umweltverbände sind sich ja einig, Pelletheizung zum Beispiel sind genauso klimaschädlich wie eine Ölheizung. Umweltbundesamt warnt mittlerweile selber davor, also die bundeseigene Behörde. Und Rot-Grün-Gelb hat es jetzt nicht geschafft, das endlich aus der Förderung zu streichen. Also ich dachte, ich falle vom Stuhl. Das war ja eigentlich schon eingetütet, dass ab 2024 das nicht mehr gefördert wird oder auch gar nicht mehr zulässig ist. Jetzt ist schwupps, ist wieder reingekommen. Also was macht da eigentlich, also das wollen wir jetzt doch, ich wollte jetzt schon mal so ein bisschen die Endkurve einleiten, aber da müssen wir mal ganz kurz drauf. Diese Lobbygeschichten, ne? Also da findet ja offenbar eine massive Beeinflussung der Politik statt. Aus den Forstreihen, die immer noch mehr Holz verkaufen wollen. Ist das nicht totaler Irrsinn? Also sag mal, auf der einen Seite sterben die Plantagen. Das ist ja, sag mal, diese Nadelplantagen allein ist ja über die Hälfte der Waldfläche in Deutschland, die gehen kaputt, die können ja gar kein Holz mehr liefern. Die kurbeln also jetzt politisch mit ihrem Lobbyismus den Holzabsatz noch an und können ihn aber doch selber gar nicht mehr bedienen.
Ja, also es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich absolut kontraproduktiv und es widerspricht wirklich sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Thema. Und wie du es selber auch schon sagst, auch das Umweltbundesamt, also bundeseigene Behörden warnen sehr deutlich davor, dass wir da raus müssen aus dieser Verbrennung. Und dann fördern wir es gerade nochmal an. Und was ich übrigens auch ganz spannend finde, es sind aktuell etwa 7% der Haushalte plus Kommunen, das kennt man auch so in der Schule, wo dann so ein Biokraftwerk eingerichtet wurde, die verbrauchen die Hälfte der Holzmenge in Deutschland. Also wie kann das 7%? Sein? 7% der Haushalte, das sind die, die wirklich auch voll heizen mit Holz. Etwa 20% der Haushalte in Deutschland haben auch eine Holzheizung. Ne? Das heißt, wenn wir es mal wegen mir grob überschlagen, wenn wir so 10% der Haushalte in Deutschland verbrauchen die Hälfte der Holzmenge. Und wir wissen, dass das absoluter Blödsinn ist und kontraproduktiv. Das möchte ich den Menschen übrigens nicht vorwerfen.
Richtig,
das ist mir ganz wichtig
noch. Um Gottes Willen. Die sind falsch beraten. Es sind immer noch Energieberaterinnen und Berater unterwegs, die zur Pelletheizung raten. Und der kleine Hinweis übrigens nebenbei, jetzt nach dieser Hitzewelle hier in Deutschland, mal der kleine Hinweis, mit Pelletheizung kann man nicht kühlen, mit Wärme schon.
Genau. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der dazukommt. Ich bin selber jetzt umgestiegen von der Ölheizung auf eine Wärmepumpe.
Und in einem alten Haus.
In einem, genau, das wird dann auch immer oft behauptet, das geht nicht. Das ist bei mir ein 60er-Jahre-Bau, also so wirklich so ein Standard-Einfamilienhaus freistehend, wie man es wirklich ganz typisch hat. Und ich bin gerade so froh in den Hitzewellen, die wir jetzt auch hatten, 3-4 Wochen. Das war so heiß und ich hatte halt gut gedämmt und Habe dann wirklich im Juli das erste Mal von der Winterbettwäsche auf die Sommerbettwäsche gewechselt. Ne? Also da sieht man, Umweltschutz kann auch Spaß machen. Ne? Also das zeigt es einfach so schön. Und das funktioniert da auch mit einer Wärmepumpe in Kombination mit der Photovoltaikanlage. Auch da gibt es noch Schritte zu gehen. Das ist noch nicht alles 100% perfekt. Aber es ist, glaube ich, ein Weg, den wir gehen können. Während wirklich das Holz verheizen, da wird auch gerade diskutiert, noch Kohlekraftwerke umzurüsten. Das ist wirklich ein absoluter Irrweg. Den dürfen wir nicht gehen, wenn wir unsere Wälder nicht verlieren wollen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da endlich umsteuern.
Und es wird ja auch teurer. Also die Pelletpreise ziehen ja jetzt schon massiv an. Und wenn mal, ich schätze ja, dass wir in 10 Jahren so die Hälfte der Waldfläche in Deutschland verloren haben. Also die Plantagen ist übrigens erstmal nur ein ökonomischer Schaden oder vorwiegend. Und dann wird das Holz ja nicht mehr geliefert. So, was macht dann der Pelletpreis? Ne? Der wird sich, glaube ich, ziemlich dem Gaspreis anlehnen, ne? So wie wir das aktuell sehen. Also es ist an sich auch ein schlechter Rat für die Finanzen.
Kann man kurz gewunken.
Die jetzt in den Wald zieht. Also immer ja, genau, um die geht's ja. Ne? Also dass wir denen nicht die Zukunft versauen. Aber also es gibt Lösungen. Ne? Es liegen Lösungen auf der Hand. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, also für intakten Wald sieht es noch ganz gut aus, wenn wir die Kurve da noch kriegen und nicht immer weiter am Thermostat drehen. Aber diese Plantagenforstwirtschaft, die hat einfach ausgedient.
Ja, kann man so sagen. Und wie gesagt, ich habe immer noch die Hoffnung tatsächlich. Also ich finde es, ich möchte es überhaupt nicht kleinreden, was gerade passiert. Wir sehen es ja auch jetzt in diesem Jahr, die dritte Flutkatastrophe in Australien. Wir hatten es hier in der Eifel im letzten Jahr. Das ist ja übrigens auch Klimawandel. Es ist nicht nur heißer und trockener, sondern auch das verändert sich. Ja. Extreme Dürrewellen in ganz Europa. Also es ist extrem, was wir gerade erleben. Aber wir haben immer noch die Chance, und das sehe ich schon so, dass wir in Zukunft lebenswertere Städte haben. Einen lebenswerteren Sommer auch tatsächlich erleben können, in einem kühleren Haus. Und das geht alles. Wir müssen schon an verschiedenen Stellschrauben, ne? Das ist auch nicht immer alles angenehm, aber vom Grundsatz haben wir da wirklich die Möglichkeit, da gut rauszukommen und auch mit einem lebendigeren Wald. Weil wir haben ja zwei Krisen eigentlich, die sehr, sehr groß sind. Das ist einmal der Klimawandel und zum anderen das Artensterben. Und das Schöne ist, dass wir das beides kombiniert mit mehr Waldschutz auch angehen können. Zwei wirklich globale Krisen, die wir hier zu Hause, vor unserer Haustür ankündigen. Und jeder Einzelne kann da wirklich auch was tun. Das finde ich auch wiederum ermutigend.
Finde ich auch. Und mit diesem optimistischen Ausblick schließen wir diesen Podcast. Also vielen Dank, Patrick, dass du zur Verfügung gestanden hast, die Probleme nochmal beleuchtet hast, aber eben auch die Lösung aufgezeigt hast. Und ich glaube, uns wäre allen wohler. Wir würden nicht ständig die 40-Grad-Marke im Sommer überschreiten Richtung 50 Grad, wie das auf unserem Breitengrad durchaus möglich wäre, immer heftigere Dürren reinzukommen, sondern dass wir das noch zurückdrehen können. Das ist ja sehr tröstlich, dass es geht, aber man müsste langsam damit anfangen. Also in diesem Sinne, Patrick, ganz herzlichen Dank
sehr gerne.
An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schauen Sie, dass der Wald vor Ihrer, eurer Haustür erhalten bleibt und wenn es geht, auch wieder etwas natürlicher wird, dann wird es für uns alle angenehmer. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.